Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute von Frauenmut und Frauengeist. Der erste Bayerische Frauentag 1899.
Ich begrüße es freudig, dass auch solche Frauen gekommen sind, die das Vorgehen der modernen Frauenbewegung nicht billigen. Sie geben durch diesen Schritt einen Beweis des alle Frauen beseelenden Gefühls der Gemeinsamkeit der Interessen.
So hieß Fräulein Ika Freudenberg, Frauenrechtlerin und erfolgreiche Netzwerkerin, die aus 14 bayerischen Städten angereisten Frauen im stattlichen Café Luitpold willkommen. Sie alle waren zum ersten allgemeinen Frauentag vom 18. bis zum 21. Oktober 1899 nach München gekommen. Es ist heuer im Jahr 2024, also 125 Jahre her, dass Frauenrechtlerinnen des Bürgertums erstmals in Bayern zusammenkamen, um sich für eine Veränderung ihrer beruflichen und rechtlichen Situation einzusetzen.
Auf diesem für mehrere Tage anberaumten Kongress sollte über die Stellung und die Handlungsspielräume von Frauen in Öffentlichkeit und Gesellschaft debattiert werden, die Frauenvereine und bestehenden Initiativen sollten von ihren Aktivitäten berichten und ihre Arbeit vorstellen. Das Ziel war die Bildung eines breiten Frauennetzwerkes in Bayern.
Die Themenpalette der Anliegen war breit. Es ging um die Gründung von weiterführenden Schulen für Mädchen, um sie für eine akademische Laufbahn vorzubereiten, wobei tunlichst vermieden wurde zu erwähnen, dass in Bayern noch gar keine Studentinnen an den Universitäten zugelassen waren. Das erfolgte dann immerhin 4 Jahre später, im Jahr 1903.
Übrigens.
Im Land Baden konnten Frauen bereits seit 1900 studieren, in Preußen ab 1908. Deutschland bildete damit das traurige Schlusslicht in Europa. In der Schweiz waren Frauen seit 1867 zum Uni-Studium zugelassen. Es folgten Russland, England, Skandinavien, Spanien, Belgien und Serbien. In Italien hatten Frauen sogar schon in der frühen Neuzeit vereinzelt die Universitäten besucht.
Auch mit den wirtschaftlichen Problemen von Frauen anderer Stände beschäftigten sich die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen im Deutschen Kaiserreich. Mit den Arbeitsverhältnissen und fehlenden Schutzmaßnahmen für VerkäuferInnen im Handel, mit denen von Kellnerinnen und Dienstbotinnen. Es ging zudem um die Lösung sozialer gesellschaftlicher Probleme, die Probleme von unehelichen Müttern und die oft fehlende väterliche Unterhaltszahlung oder die nachmittägliche Unterbringung von Mädchen nach dem Schulvormittag, um sie vor sittlichen Gefahren zu schützen.
Mit den Vorschlägen und Maßnahmen, die die Frauenvereine machten und vornahmen, sollte der Beweis erbracht werden: Die Frauen sind reif und in der Lage, sich in sozialen Fragen und in gesellschaftspolitischen Angelegenheiten zu betätigen. Damit verbunden war die unausgesprochene Hoffnung, dass diese Erkenntnis die herrschende Männerwelt dazu bringen würde, sozusagen freiwillig, den Frauen auch politische Rechte wie das Wahlrecht zu gewähren.
Das Frauenwahlrecht selbst war kein Thema auf dem Frauentag. Dazu waren die Ausrichterinnen zu gemäßigt, als dass sie eine derartige Forderung aufgestellt hätten. So bekräftigte Ika Freudenberg.
Manches hat sich geändert. Auch die Wissenschaft will heute dem Leben dienen. Und die Frau kann mächtig dazu beitragen. Allmählich wird in Kunst und Wissenschaft halblaut zugestanden, dass man zur Arbeit der Frau bedarf. Auch auf sozialem Gebiet zieht man die Frau zur Mithilfe heran. Wenn man diese Vorgänge betrachtet, dann verliert die Frauenbewegung das Umstürzlerische, das ihr anhaftet. Die Zeit der Erfüllung dieser Wünsche wird kommen, ohne dass die Frau unweiblich geworden sein werde. Nur ihr Wirkungskreis wird ein erweiterter sein. Die Mutterliebe wird in die Welt hinausgetragen werden.
Reichsweit existierte schon seit 3 Jahrzehnten eine bürgerliche Frauenbewegung. Und jetzt, Ende des Jahrhunderts, hatte sie auch in Bayern Fuß fassen können.
War in Nürnberg 1893 die Gründung des Vereins Frauenwohl erfolgt, riefen in München nur ein Jahr später Ika Freudenberg, Anita Augsburg und Sophia Goldsticker die Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau ins Leben.
Diese Gesellschaft, die bald zum Verein für Fraueninteressen umbenannt wurde, existiert noch heute in München. Wie der Nürnberger Verein Frauenwohl wurde auch er Mitglied in der reichsweiten Dachorganisation, dem Bund Deutscher Frauenvereine.
Die Frauenbewegung, das muss man sich bewusst machen, bestand nicht nur aus einem kleinen Haufen idealistischer Kämpferinnen, sondern im Bund Deutscher Frauenvereine waren im Jahr 1894 70.000 Frauen und 20 Jahre später bereits 250.000 organisiert. Ähnliche Zahlen sind aus der proletarischen Frauenbewegung bekannt, nämlich 320.000 weibliche organisierte Mitglieder im Jahr 1914.
Im 19. Jahrhundert politisch aktiv zu werden, hatte für die damaligen Frauen bedeutet, äußerst viel Mut zu illegaler, konspirativer Arbeit aufzubringen. Denn offiziell war Frauen aufgrund des herrschenden Vereinsgesetzes von 1850 jegliche politische Arbeit, sei es in Parteien oder in Vereinen, unter Strafandrohung und Verfolgung verboten.
Frauenspersonen und Minderjährige können weder Mitglieder politischer Vereine sein, noch den Versammlungen derselben beiwohnen.
Zwar betraf diese Einschränkung mehr die Arbeiterinnenvereine, doch auch die Zusammenschlüsse der bürgerlichen Frauen mussten auf der Hut sein und viele ihrer Initiativen unter dem Deckmantel wohltätiger und kultureller Aktivitäten durchführen, um jeglichen Anschein des Politischen zu vermeiden. Allein wenn sich Frauen gemeinsam für die Verbesserung ihrer rechtlichen Situation und ihrer sozialen Stellung einsetzten, wurde ihre Aktivität als Politikum verstanden.
Übrigens.
Das Problem, dass herrschende Systeme definieren, was politisch ist, haben Frauen nach wie vor. Thema Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgung als Asylgrund in Deutschland. Ist es nicht politisch, wenn sich Frauen gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung und Verfolgung wehren? Doch anders argumentieren deutsche Ausländerbehörden, die eine solche Verfolgung kleinreden, als nicht glaubwürdig erachten und den Frauen keine direkte politische Verfolgung zusprechen.
Dieses Vereinsgesetz von 1850 hat die Geschichte und den Handlungsradius der ersten Frauenbewegung maßgeblich beeinträchtigt. Bis das Vereinsgesetz 1908 fiel, war 2 Frauengenerationen kaum eine offensive politische Aktivität und Organisation und keine politische Vertretung ihrer Interessen gestattet.
Eine erste Lockerung des Vereinsgesetzes erfolgte immerhin 1898, ein Jahr vor dem ersten Allgemeinen Frauentag in Bayern. Nun konnten volljährige Frauen dann Mitglieder in Vereinen werden und deren Versammlungen beiwohnen, wenn sie berufsspezifische oder standesspezifische Interessen verfolgten oder zu Zwecken der Erziehung, des Unterrichts oder der Kranken- und Armenpflege dienten. Diese Liberalisierung nutzte die bürgerliche Frauenbewegung weidlich aus.
An der Organisation des Bayerischen Frauentages waren mehrere Organisationen beteiligt. Federführend war der bereits erwähnte Münchner Verein für Fraueninteressen, dessen Vorsitz Ika Freudenberg innehatte. Anlässlich des Frauentages hatte sie die Moderation der Vorträge übernommen und hielt das Einführungsreferat über die Ziele der modernen Frauenbewegung.
Eine der dringlichsten Anliegen der bürgerlichen Frauenbewegung war die Schaffung von Gymnasien für Mädchen, da das Abitur die Voraussetzung bildete für eine weiterführende Berufsausbildung bürgerlicher Frauen.
Es war Fräulein Clementine von Braunmühl, die als erste Rednerin über den Zweck des Mädchengymnasiums einen Vortrag hielt. Sie war die Gründerin und Vorsitzende des Vereins zur Gründung eines Mädchengymnasiums in München.
Durch die Geistesbildung in der weiterführenden Schule, so von Braunmühl, würden auch die sittlichen Gaben der Mädchen gestärkt. Und dadurch würde letztendlich die Mütterlichkeit im Dienst für die Familie und die Gesellschaft gefördert.
Vor allem sei eine bessere Ausbildung junger Frauen nötig für die Arbeit am Mitmenschen. Es gäbe bereits zögerliche Versuche, Frauen in staatlichen, kommunalen und sozialen Einrichtungen als Hilfskräfte einzusetzen, doch bräuchten sie dazu eine höhere Vorbildung, um soziale Probleme lösen zu können. Sie beklagte das Fehlen akademisch gebildeter weiblicher Lehrkräfte und machte deutlich, dass zukünftig auch Ärztinnen nötig seien.
Das Bayerische Kultusministerium habe das Ablegen der Matura in Nürnberg am Neuen Gymnasium und in München am Maximilian-Gymnasium zwar gestattet, zweimal sei davon auch schon Gebrauch gemacht worden, doch seien spezifische Mädchengymnasien notwendig, da eine allein private Vorbereitung der Schülerinnen problematisch sei. Trotzdem würden in Bayern Mädchengymnasien grundsätzlich abgelehnt.
In den Münchner neuesten Nachrichten gibt der Redakteur den Vortrag folgendermaßen wieder.
Ungeachtet dieses Fehlschlages will die Rednerin alle ihre Kraft einsetzen, um in allen Kreisen der Bevölkerung, besonders bei den Frauen, die Überzeugung von der Gerechtigkeit der gestellten Forderung, von der Notwendigkeit einer geistigen, sittlichen und sozialen Höherstellung der Frau wachzurufen oder zu befestigen, damit die Frauen nicht, um Männer zu werden, sondern zur Ausübung ihrer idealsten Pflichten befähigt werden. Dazu soll die gymnasiale Bildung der Frau dienen, wie sie die Männer befähigte, die ihnen übertragenen Kulturarbeiten der Lösung entgegenzuführen.
Tatsächlich gelang Fräulein von Braunmühl die Errichtung einer höheren Töchterschule in München, aus der das Luisengymnasium hervorging.
Weitere Themen, mit denen sich die Anwesenden im Verlauf der Tagung beschäftigten, war die Einrichtung von Mädchenhorten. Auch dies sei ein Betätigungsfeld, das die Frauenbewegung für sich entdecken müsse, so der Referent Inspektor Rudelsberger aus München. Vielen Kindern fehle es an einer angemessenen Erziehung durch die Eltern, die Kinder seien es gewöhnt herumzustreunen, es gäbe physische und sittliche Gefahren des Gassenlebens.
Der Journalist der bürgerlich-liberalen Münchner Neuesten Nachrichten, der die Vorträge und die sich anschließenden Diskussionsbeiträge des Frauentags detailliert aufzeichnete, ermunterte die Frauen.
Das künftige Engagement im Kinderhort- und Kostkinderwesen ist besonders erfreulich. Auf diesem, ihrem eigentlichen Arbeitsgebiet, werden die Frauen bald siegen, wenn sie Schritt für Schritt, ohne Hass, aber mit Liebe, ihren Weg gehen.
Ganz anders äußerte sich ein gewisser Herr Lubarsch.
Eine gute Ernährung gibt einen weit besseren Fonds für ethische und moralische Vortrefflichkeit der Menschen als die Erziehung durch Kinderhorte.
Er erntete damit allerdings nur Widerspruch und Zischen von Seiten des weiblichen Publikums. Problemlagen, die aufgrund prekärer materieller Lebenssituationen und Klassenunterschiede existierten, sollten nicht angesprochen werden. Hier offenbarte sich zum ersten Mal der eindeutig klassistische bürgerliche Charakter des Frauentags.
Der Bayerische Frauentag war folglich keineswegs ein Tag von und für Frauen aller Stände, wie es der Anspruch der Protagonistinnen war. Die Vereinnahmung allgemeingültiger frauenpolitischer Bestrebungen ohne Sichtbarmachung des eigenen Standortes verschleierte tatsächlich bestehende soziale Ungleichheiten zwischen BürgerInnen und ArbeiterInnen. Ungleichheiten, deren Abschaffung nicht im Sinne der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen war.
Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den höheren Ständen besaßen sie ein ausreichendes finanzielles Auskommen, hatten die Ressource Zeit, um sich überhaupt erst mit gesellschaftspolitischen Themen und sozialen Problemen beschäftigen zu können. Indem sie sich aber diese privilegierte Position nicht bewusst machten und sie nicht benannten, bekräftigten sie unhinterfragt ihre normierende Position als bürgerliche Frauen, die beanspruchten, gleichermaßen für alle Frauen sprechen zu wollen.
Wir haben bereits gehört, dass auf dem Frauentag auch Männer zu Wort kamen. So auch der Professor an der Technischen Hochschule und Abgeordnete für die Liberalen im Bayerischen Landtag, Dr. Max Haushofer. Er als Nationalökonom hielt den abendlichen öffentlichen Vortrag über die Frau im Erwerbsleben. Die Münchner Neuesten Nachrichten schrieben dazu:
Es war eine schwierige Aufgabe für einen Gelehrten, vor einer Versammlung von Damen, die Herren waren natürlich in schwacher Minorität, sachlich und ernsthaft die Gründe für die Ausdehnung des Arbeitsgebiets der Frauen und für die Grenzen ihres Schaffens darzulegen, wenn er nicht die Höflichkeit oder Wahrheit verletzen wollte. Dem Redner ist die Aufgabe vollkommen geglückt.
Möglicherweise ist dieser Hinweis auf die Höflichkeit und Wahrheit zunächst nicht zu verstehen. Doch da der Vortrag von Haushofer fast wortwörtlich in der Presse wiedergegeben wurde, kann man sich ein klareres Bild machen. Hier einige der Äußerungen Haushofers.
Man muss doch anerkennen, dass die Frau von den Männern aus einer Reihe von Arbeitsgebieten verdrängt worden ist. So wurde die Textilindustrie zuerst ausschließlich von Frauen betrieben, bis die großen technischen Fortschritte, die Erfindung des Webstuhls, der Strickmaschinen und der Nähmaschine gemacht wurden, und zwar durch Männer. Daher steht die Frau heute auf dem Gebiet der Textilindustrie zurück, weil sie an der großen technischen Entwicklung nicht aktiven Anteil genommen hat. Nicht aber, weil der Mann das Monopol der technischen Schulung besitzt. In ähnlicher Weise zeigt sich der Gang bei der Nahrungsmittelindustrie, die einst Domäne der Frauen war. Die Klassiker der Kochkunst, die Erfinder verbilligender und sanitär zuträglicher Nahrungsmittel sind ausnahmslos Männer. So ist die Frau aus ihrem Wirkungskreis verdrängt worden durch den technischen Erfindungsgeist der Männer. Der Frau fehlt die Gabe, die Bedingungen der Brauchbarkeit eines Arbeitsmittels zu erkennen und zu erweitern. Hat sie für bestimmte Arbeitsprozesse gewisse Formen erlernt, so beharrt sie dabei. Die Arbeitsgewohnheit ist bei der Frau mächtiger als der Wille zum Fortschritt. Die Erfahrung lehrt uns, dass die Frau die zum Unternehmer nötigen Eigenschaft fehlen. Lust zur Übernahme eines Risikos, Initiative, Ausdauer, Talent zur Organisation und Administration. Aber es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass die Frauen sich diese Eigenschaften allmählich angewöhnen. Wollen die Frauen ihre Stellung verbessern, so müssen sie bedenken, dass mit nutzlosen Klagen über männliche Tyrannei und Egoismus nichts mit dem Nachweis, dass die Frau eine bessere soziale Stellung verdient, alles getan ist. Zweitens, dass die weiblichen Arbeitstugenden, Aufmerksamkeit auch im Kleinsten, Sorgfalt, Geduld, Geschmack gesteigert werden müssen.
Man muss sich heutzutage über die Höflichkeit der anwesenden ZuhörerInnen wundern. Der Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen. So gibt es zumindest der Redakteur der Münchner Neuesten Nachrichten wieder.
Erstaunlich auch, dass in der Presse nicht die mangelnde Kenntnis des Referenten über die ungleiche Entlohnung von Frauen und Männern kritisiert wurde. Und das, obwohl er Professor und Wirtschaftswissenschaftler war. Haushofer sagte nämlich zur Gehalts- und Lohnfrage:
Nun ist anzunehmen, dass die weibliche Arbeit nur dann geringer bezahlt wird als die männliche, wenn sie der männlichen nicht gleichwertig ist. Der Prinzipal entscheidet über den Wert der Arbeitsleistung und er wäre ein schlechter Geschäftsmann, wenn er seinen männlichen Angestellten für gleiche Leistung höhere Bezahlung als den weiblichen geben wollte, nur weil sie Männer sind.
Ein klein wenig kämpferischer waren die Vorträge der beiden Vorsitzenden der Münchner Vereine der weiblichen Handelsangestellten, Fräulein Troxler und Fräulein Möstl, über die Lage der Handelsgehilfinnen, also der Verkäuferinnen.
In der sich anschließenden Diskussion meldeten sich zahlreiche Frauen und Männer zu Wort. Die Lage der weiblichen Handelsangestellten sei erbärmlich. Sie stünden schlechter da als alle anderen gewerblichen ArbeiterInnen. Männliche und weibliche Handelsangestellten müssten sich zu einer Organisation zusammenschließen und, so einer der Redner, ohne übertriebenes Wohlwollen gegen die Arbeitgeber dafür kämpfen, dass Arbeits- und Lohnbedingungen verbessert werden, nämlich gesetzliche Ruhezeiten eingehalten und das Sitzverbot aufgehoben würde.
Ein Thema, das neben der beruflichen Situation von Verkäuferinnen und Kellnerinnen bedeutsam war, war die Frage der Dienstbotinnen und ihres Arbeitsalltags. Es war wieder Fräulein von Braunmühl, die über die ungünstige soziale Lage vieler Dienstmädchen sprach.
Übrigens.
Care-Arbeit, die Arbeit als Putz- und Haushaltshilfe, als 24-Stunden-Pflegerin oder in der Kinderbetreuung, ist noch immer weiblich. Die allerwenigsten dieser Frauen stehen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Es sind zunehmend Migrantinnen, oftmals mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus, die damit ausbeuterischen Verhältnissen ausgeliefert sind.
Mit einem Blick über die bayerischen Grenzen hinaus verwies Fräulein von Braunmühl in ihrem Vortrag auf eine in Berlin abgehaltene Dienstmädchenversammlung, bei der sich die Anwesenden für eine Unterstellung unter das Gewerberecht ausgesprochen hatten, um nicht mehr unter das Gesinderecht zu fallen.
Dieses Gesinderecht, auch bekannt als Gesindeordnung, stellte in der Tat ein diskriminierendes Ausnahmerecht dar, wodurch ein freies Koalitionsrecht, wie es ArbeiterInnen besaßen, verhindert wurde und das auch keinen gesetzlichen Arbeitsschutz vorsah. Auch die Gewerkschaften zielten nicht auf eine Organisation der Dienstboten ab. Dienstbotinnen konnten nicht in den Streik treten, da sie mit im Haus wohnten und das besondere Dienstverhältnis sowie die persönliche Bindung zu den Dienstherrschaften eine Agitation erschwerten.
Doch genau diese persönliche Bindung brachte die Referentin vor, um die Unterstellung unter das Gewerberecht abzulehnen, da in der Regel das Dienstmädchen zur Familie gezählt würde, weshalb es sich nicht um ein normales Arbeitsverhältnis handeln könne.
Für den Lohn und die Verpflegung der Dienstmädchen fordern wir nicht nur die Arbeitsleistung, sondern auch eine gewisse Hingabe an die Herrschaft. Dieser Teilnahme des Dienstboten muss aber auch das persönliche und menschliche Interesse der Herrschaft entsprechen. Und durch solche gegenseitige Teilnahme können auch die besseren Elemente zum Dienen herangezogen werden.
Die besseren Elemente zum Dienen. Solchen bürgerlichen Organisationsansätzen, in denen Dienstmädchen und Dienstherrinnen gemeinsam zusammenarbeiten sollten, um dem Geist des Klassenkampfes das Eindringen in den Raum der Familie zu verwehren, wurde von klassenbewussten ProletarierInnen als Harmonieduselei abgelehnt.
Nur 6 Jahre nach dem Bayerischen Frauentag wurde die Berlinerin Helene Grünberg 1905 hauptamtliche Sekretärin für frauenspezifische Belange im Nürnberger Gewerkschaftskartell angestellt. Sie war die erste besoldete Beamtin eines Gewerkschaftskartells überhaupt. Bald stieg sie zur führenden Vertreterin der proletarischen Frauenbewegung in Süddeutschland auf.
Neben ihrem Einsatz für Arbeitsrechte von Fabrikarbeiterinnen setzte sie sich insbesondere für Dienstbotinnen ein. Im Gegensatz zu ihren sozialistischen Genossen war sie durchaus der Meinung, dass Dienstbotinnen zur Arbeiterklasse zählten.
Es gelang Helene Grünberg 1906 die Gründung eines Vereins der Dienstmädchen, Wasch- und Putzfrauen für Nürnberg und Umgebung, der bald Nachahmung in Fürth sowie in München fand und schließlich zum Vorbild für reichsweite Gründungen in 20 Städten mit an die 5000 Mitglieder wurde.
Auch die Dienstbotinnen sind Bein vom Bein und Fleisch vom Fleisch des ausgebeuteten Proletariats.
Dies die Zustimmung aller anwesenden Damen des Bayerischen Frauentags gefunden hätte, kann bezweifelt werden.
Den bedeutendsten Vortrag der Tagung mit der größten politischen Sprengkraft hielt unbestritten die radikale bürgerliche Frauenrechtlerin Marie Stritt über die Frau im neuen bürgerlichen Gesetzbuch. Es war Freitagabend und der Münchner Oberbürgermeister hatte den großen Saal des Münchner Rathauses zur Verfügung gestellt, der vollkommen überfüllt war, wie die Presse berichtete.
Marie Stritt, Vorsitzende des Bund Deutscher Frauenvereine, gilt heute als Grenzgängerin zwischen dem gemäßigten, konservativen und dem radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie hatte eine Ausbildung als Theaterschauspielerin absolviert und war als eine der besten Rednerinnen der Frauenbewegung bekannt. Ihr wichtigstes Betätigungsfeld war der Kampf um eine rechtliche Besserstellung von Ehefrauen und Müttern im bürgerlichen Gesetzbuch, ob verheiratet oder unverheiratet.
Intensiv hatte sie sich mit der rechtlichen Stellung der Frau im BGB beschäftigt, das die männliche Vorherrschaft zementierte. Das bürgerliche Gesetzbuch sollte nach eingehenden Beratungen im Jahr 1900 in Kraft treten. Dagegen wandte sich Stritt stellvertretend für die Frauenbewegung in ihrem Vortrag.
Der Paragraph 1354 gewähre dem Ehemann alle Entscheidungsbefugnisse in den Angelegenheiten, die die Ehe betreffen. Das sei die totale Unterordnung der Ehefrau, da es keine Definition gäbe, was denn Eheangelegenheiten seien und was die persönlichen Anliegen der Frau selbst. Die Führung eines Erwerbsgeschäftes sei von der Zustimmung des Ehemannes abhängig, das eheliche Güterrecht stelle allen Besitz unter die vollständige Verfügung des Ehemannes, auch über das persönliche Vermögen der Frau. Dazu Marie Stritt.
Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau vom Manne ist von jeher eine Quelle tiefsten physischen und moralischen Elends gewesen. Wie oft sind Frauen der Willkür eines rohen und gewissenlosen Gatten preisgegeben? Das Gesetz will nun das Vermögen der Frau schützen, indem es dem Manne die ausschließliche Verwaltung überlässt. Dabei neigt im Allgemeinen die Frau weniger zur Verschwendung als der Mann. Ist aber der Schutz wirklich nötig? Wie sind dann die Vermögen der unverheirateten und verwitweten Frauen zu schützen, die frei darüber verfügen dürfen?
Zwar gäbe es die Möglichkeit, Eheverträge zu schließen, doch widerstrebt der Abschluss von Eheverträgen dem weiblichen Zartgefühl. Die väterliche Gewalt sei zwar durch die elterliche Gewalt ersetzt worden, dennoch sei das keine Besserung. Wenn die Mutter handelt und entscheidet, könne sie das nur als Stellvertreterin des Vaters tun, nicht Kraft ihrer mütterlichen Rechte. Wenn es nämlich zu Unstimmigkeiten zwischen den Elternteilen käme, käme dem väterlichen Willen letztendliche Entscheidungsbefugnis zu.
Hermann Jastrow, deutscher Jurist, geheimer Justizrat und Richter, erklärte diese Einschränkung der mütterlichen Autorität in seinem eigens für Frauen geschriebenen Buch folgendermaßen.
Dieser Zustand erleidet allerdings dann eine Änderung, wenn eine direkte Meinungsverschiedenheit unter den Eltern entsteht. In solchem Falle muss die Mutter sich der Entscheidung des Vaters unterordnen. Diese Bestimmung ergibt sich aus der Notwendigkeit. Die Ehe besteht nur aus zwei Personen. Man kann also durch Abstimmung unter den Eheleuten zu keinem Resultat kommen. Es bleibt also nur die Möglichkeit, im äußersten Falle die Entscheidung in eine Hand zu legen. Dass diese Hand die des Mannes ist, folgt aus dem mehrfach dargelegten Bau unserer Familie als einer Familie des Vaterrechts.
Der Jurist endete seine Ausführungen mit dem Verweis:
Die Frauenrechtlerinnen sollen sich auf spezifische Fragen konzentrieren und hier gezielte Besserungsvorschläge machen, anstatt Forderungen zu erheben, die bei den meisten Männern nur den Eindruck exzentrischer Überspannung hervorrufen können.
Exzentrisch und überspannt, das könnte glatt ein neuer feministischer Slogan werden.
Dieser sogenannte väterliche Stichentscheid im Streitfall der Eltern fällt erst im Jahr 1959. Dem Vater sollte demnach nicht mehr automatisch die alleinige Autorität zukommen, sondern auch er sollte sich vielmehr demokratisieren. Wow, immerhin 14 Jahre nach dem Sturz des Faschismus.
So forderte Marie Stritt in ihrem Vortrag: Erstens. Die Abschaffung des männlichen Nutzungsnießungsrechts des Vermögens der Ehefrau. Zweitens, die Abschaffung der männlichen Vormundschaft. Drittens, der Mutter die gleiche elterliche Gewalt wie dem Vater. Und viertens, der unehelichen Mutter die elterliche Gewalt und dem Vater die Unterhaltspflicht.
Wir werden so lange wiederkommen, bis man uns hört. Wir klagen nicht an, denn wir wissen, dass es für männliche Gesetzgeber schwer ist, auf traditionelle Rechte zu verzichten. Das Rechtsleben muss Schritt halten mit der wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Entwicklung unserer Zeit. Wir erwarten nicht Experimente. Die Experimente mit der Gütertrennung sind in anderen Ländern bereits gemacht. Auch dort sind die Frauen vor der Einführung der Reform verlacht und heftig angegriffen worden, bis der Erfolg der Reform an den Tag getreten war.
Die Forderungen von Marie Stritt wurden in einer Resolution mit nur 2 Gegenstimmen angenommen. Doch vergeblich. Es blieb bei dem patriarchalischen Ehe- und Familienverständnis. Das BGB trat am 1. Januar 1900 in Kraft.
Übrigens.
Mit der Durchsetzung des Artikel 3 im Grundgesetz, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, im Jahr 1949, hätten alle diese verfassungswidrigen Artikel aus dem Familienrecht gestrichen werden müssen. Doch erfolgte das erst mit der Ehe- und Familienrechtsreform im Jahre 1977. Damit hatte die Bundesrepublik 28 Jahre lang Verfassungsbruch betrieben. Doch wen hat's interessiert?
Der erste Allgemeine Frauentag in Bayern endete mit dem Festspiel 12 Kulturbilder aus dem Leben der Frau, das den kulturellen Höhepunkt der Tagung darstellte und im überfüllten Saal im Hotel Union, bekannt als katholisches Casino, in München stattfand.
Die Dichterin und Malerin Marie Haushofer hatte das Festspiel eigens für den Bayerischen Frauentag verfasst. Es wurde von der Fotografin, Kunst- und Amateurmalerin Sophia Gautsticker, Lebensgefährtin von Anita Augsburg, umgesetzt.
Fortschrittsgläubig und einem in der Aufklärung verwurzelten Geschichtsbild folgend, entwickelt die Autorin Marie Haushofer eine Kulturgeschichte aus weiblicher Sicht, wonach sich die Frau aus der Unterwerfung und Unkultur befreit und sich emporbewegt zu Wissen, Arbeit und letztendlich Freiheit.
Clio, die Muse der Geschichtsschreibung, bemängelte zu Beginn des Festspiels die vermeintliche Geschichtslosigkeit der Frauen.
Doch was auch Großes hier mein Griffel zeigt, eins ist, von dem mir die Geschichte schweigt. Sie spricht von einer Menschheitshälfte nur und von der anderen fehlt mir oft die Spur. Es ist der Mann, der kämpft, erfindet. Der Mann ist's, der den Staat gegründet und fügte der Kulturwelt Bau. Was tat in all der Zeit die Frau? Tragt heut nach Kraft und Weise bei, dass künftig hin des Menschenvolksgeschichte von Frauenmut und Frauengeist berichte. Dass in 100 Jahren die Welt das Beste von der Frau erfahren, das fördert nun mit mir, ihr Frauen von heut.
Man kann sich ein anschauliches Bild des Festspiels machen, denn erhalten sind die Szenenfotos der einzelnen Akte, die in dem berühmten Frauenfotoatelier Atelier Elvira aufgenommen wurden. Die Szenen wurden von den Münchner Neuesten Nachrichten folgendermaßen skizziert.
Vor dem Aug des Zuschauers zog die Frau vorbei, in ihrer sozialen und geistigen Entwicklung. Die klugen und die törichten Jungfrauen haben wir gesehen, die barbarischen, wilden Amazonen, die gefangenen, tatenlosen Haremsfrauen, die deutsche Frau, die der Muck heilig gehalten hat, Benediktinerinnen aus dem 10. Jahrhundert, die Kinder belehren, romantische Madel, die den Dichter Frauenlob zu Grab tragen, geistreiche, philosophierende Frauen aus der italienischen Renaissance im Gespräch mit Ariost, die deutsche Bürgerin in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, die den entmutigten Gatten tröstet, französische Dämchen aus der Rokoko-Zeit, die den tändelnden, schwächlichen Kavalier beherrschen, Königin Luise, die in eigenem Leid ihre Kinder tröstet, Rote Kreuzschwestern, die ihren Verwundeten begleiten, und dann Frauen der Gegenwart, die dem Genius der Arbeit folgen. Kurz, das Weib, wie es sich aus der Knechtschaft und Unkultur zu Wissen, Arbeit und Freiheit emporringt, zirkt von Mutter Erdengrufer, von Clio geschildert, vorüber.
Die Arbeit wird alle Frauen befreien.
Ich bin die Arbeit und ich führe sie an, die Frauen von heute sowie den heutigen Mann. Oh, glaubt nicht, dass ich in vergangener Zeit den Frauen fern gewesen sei. Nur aus der häuslichen Verborgenheit trat selten ich ins Leben, offen, frei. So habt ihr endlich euch gefunden, von ernster Arbeit treu verbunden. So mög es bleiben, und ein festes Band schlingt sich um alle Frauen aus jedem Stand. Ihr braucht es, denn der Daseinskampf ist hart und wird kaum einer einzigen erspart. Ihr legt die Arbeitshände voll Vertrauen hier in die Freundeshände all der Frauen, die ihre volle Kraft, ihr ganzes Leben gewidmet einem ernsten großen Streben. Der Kunst, der Wissenschaft, dem Lehrberuf, dem regen Treiben, das die Neuzeit schuf.
Das Festspiel fand große Anerkennung in der Presse. Dichterin und Regisseurin sowie die Mitwirkenden wurden mit Hochrufen bejubelt. Auch in Nürnberg und schließlich in der Oper in Bayreuth wurde es abermals in den Folgejahren aufgeführt.
Nehmen wir abschließend nochmal einzelne Szenen in den Fokus. Nicht die Ehefrau, nicht die Mutter steht im Zentrum des Strebens, sondern die berufstätige Frau. Des Bürgertums müssen wir auch hier ergänzend formulieren, denn gefeiert wird die Frau, die sich der Kunst, der Wissenschaft, dem Lehrberuf widmet, nicht die Waschfrau, nicht die Dienstbotin, nicht die Fabrikarbeiterin.
Eine weitere kritische Anmerkung sei noch angeführt. Denn auch die Frauenrechtlerinnen waren Kinder ihrer Zeit und beeinträchtigt durch den zeitgenössischen kolonialen Diskurs. Wie passen, so muss man sich fragen, die orientalischen Frauen des Harems zu der auf der westlichen Kulturtradition basierenden Frauengeschichte, die hier erzählt wird?
Sie dienten als Negativfolie für eine angebliche Überlegenheit der westlichen Kultur, wonach EuropäerInnen besser zum Lernen und zum Fortschritt befähigt seien als jene vermeintlich unorganisierten, denkfaulen und dahindämmernden Orientvölker, die antriebslos nur begrenzt zu höherer Vernunft und logischem Denken befähigt seien. Auch Marie Haushofer und ihre MitstreiterInnen verfolgten einen eurozentrischen, kolonialen Blick, einen westlichen Wissenskanon um den Orient und den Orientalen, wie er seit dem 18. Jahrhundert verfolgt wurde und letztendlich noch heute virulent ist.
Gleichwohl nutzte die Frauenbewegung derartige Festspiele erfolgreich für ihre politische Agitation, der, so die Buchautorin Ingvild Richardson, auch ein subversives Potenzial innewohnt.
Nehmen wir das Bild der Amazonen. Sie sind freiheitsliebend, unkämpferisch. Sie leben nach ihren Regeln ohne Männer in ausschließlichen Frauengemeinschaften. An dem Bayerischen Frauentag beteiligte Frauen wie Ika Freudenberg und Sophie Goldsticker lebten in Frauenbeziehungen. Sie konnten sich in dem selbstbestimmten Frauenstaat der Amazonen jenseits des bürgerlichen Geschlechtermodells von Frau und Mann spiegeln und wiederfinden.
Statt mit dem zwar wohlwollenden, doch äußerst paternalistischen Kommentar in der Presse zu enden, wonach den Frauen zu wünschen sei, dass sie zumindest wohl das erreichen werden, was, Zitat, an ihren Forderungen berechtigt und erfüllbar ist, so möchten wir, wie zu Beginn, die Vorsitzende des Frauentags, Ika Freudenberg, zu Wort kommen lassen, die folgendes Resümee zog.
Es ist eben notwendig, dass die Frauenbewegung stattlich und achtungsfordernd dasteht, ihren ganzen reichen Ideengehalt, ihre verzweigten Interessen in solchen ansehnlichen Versammlungen vor der Welt entfaltet, damit endlich einmal das törichte Gerede derer verstummt, die in dieser großen und ernsten Bewegung immer noch die unbedeutende, halb lächerliche Ausgeburt einiger überspannter Köpfe erblicken wollen.
Es spricht für die Aktualität des Frauentags, für die weitreichende politische und gesellschaftliche Vernetzung der frauenpolitischen Akteurinnen und für die Brisanz und gesellschaftliche Bedeutung der behandelten Thematiken, dass so zahlreiche BesucherInnen und AkteurInnen unterschiedlicher politischer und wissenschaftlicher Richtungen hieran teilnahmen und sich auch aktiv mit Redebeiträgen einbrachten. Der erste Allgemeine Frauentag in Bayern war eine erfolgreiche Vernetzung von Frauen, heuer vor 125 Jahren in Bayern.
Wir danken den SprecherInnen Beate Benewitz, Leonie Binz, Markus Hepp, Jule Schröter und Irmi Sedelmeier. Mit Musik von Pavel Festschuk, Toy Discovery, Crow Wonder, Scott Joplin, Johnny Ripper, Jukebox Music, Sergi Quadrado, Tres Tristes Tangos und Rhapsody.